Wir kommen jetzt zum zweiten Vortrag, der von Professor Dr. Ono Günthücken gehalten wird. Professor Günthücken hat dieses Jahr den Leibniz-Preis für seine ausgezeichnete Forschung verliehen bekommen. Und er wird jetzt einen Vortrag halten zum Thema die Evolution des Denkens, parallele Wege zur Entstehung hoher kognitiver Leistungen. Wir sind nicht allein.
Liebe Denise, ganz herzlichen Dank. Wir haben gerade einen ganz fantastischen Vortrag gehört, in dem Sie gehört haben, wie toll hier neurowissenschaftliche Forschung am und sogar im Patienten zur Anwendung kommt. In diesem Fall, ich möchte Sie jetzt ans andere Ende des Spektrums der Neurowissenschaften hier in Bochum entführen. Und hier geht es mehr um die Grundlagen. Es geht also um eine ganz grundsätzliche Frage. Es geht um die Frage, wie das Denken entstanden ist. Und es geht um falsche Konzeptionen. Es geht darum, dass wir seit 100 Jahren einer, aus meiner Sicht, nicht ganz vollständigen, vielleicht sogar falschen Idee gefolgt sind, die uns geleitet hat in unserer Forschung zu der Evolution von Denkprozessen und wie wir in Bochum, aber auch an vielen anderen Orten, dieser Art von Forschung versuchen, eine neue Richtung zu geben. Dazu müssen wir zuerst einmal, zu diesem Dia kommen, denn das Dia davor sollte Ihnen eine Vorschau geben. Aber mir wurde noch gesagt, ich sollte vorsichtshalber wirklich die halbe Stunde einhalten, um nachher noch mit Ihnen auch Fragen diskutieren zu können. Und deshalb gehe ich zu dieser Frage über. Wir alle sind nämlich Darwinisten. Links sehen Sie Charles Darwin, den großen Wissenschaftler, der die Evolutionsforschung wirklich der wiederum eine ganz neue Richtung gegeben hat. Und Ihnen als Darwinist wissen wir, dass wenn Tiere, wie zum Beispiel das Tier Mensch, das wir auf der linken Seite sehen, mit diesem Tier Ähnlichkeiten aufweist und der mit dem und der mit dem und der mit dem und von da nach da wird es immer weniger ähnlich, dann deutet das darauf hin, dass es eine Art Verwandtschaft gibt. Und Evolutionswissenschaftler können aus solchen Verwandtschaften, Ähnlichkeiten im Äußeren, Ähnlichkeiten in vielen, vielen weiteren Merkmalen, eine Art Familienbaum rekonstruieren. Dieser Familienbaum hilft uns, zurückzugehen in der Zeit und zu verstehen, wann sich die verschiedenen Arten ausdifferenziert haben. Diese Art von Rekonstruktion von Familienbäumen zeigt uns die Verwandtschaft, die Homologie. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir zwei Arme und zwei Beine haben, ist homolog zu vielen, vielen anderen Wirbeltieren. Das ist eine ganz, ganz alte Geschichte innerhalb der Wirbeltierreihe, zu denen wir gehören. Aber die Tatsache, dass zum Beispiel wir unseren Kindern Milch geben, deutet darauf hin, dass wir Säugetiere sind. Und Säugetiere sind eine wesentlich neuere Erfindung. Und deshalb, wenn man dann ein Tier sieht, das ein Tier säugen kann, dann weiß man, das sind Säugetiere. Und dann kann man ungefähr rekonstruieren, wann diese neue Art der Ernährung sich entwickelt hat. Aber es gibt noch ein zweites Gesetz, wie in der Evolution Ähnlichkeit entstehen kann. Und dazu möchte ich Ihnen mein Lieblingsbild zeigen. Das ist nämlich das hier. Sie sehen hier vier verschiedene Tiere, deren Verwandtschaft sehr lange zurückliegt. Aber sie ernähren sich alle von der gleichen Futterquelle. Nämlich, das sind kleine Raupen und Insekten, die sich unter den Rinden von Bäumen verstecken. Jetzt wollen natürlich diese Raupen nicht gefressen werden, das versteht man irgendwie. Also muss man sie da rausholen. Um sie da rauszuholen, muss man unter die Rinde greifen oder in diese Löcher hineinpieksen und die Rinde abhobeln und dann diese Insekten freilegen. Der Junge hier, der hat seine Vorderarme so verändert, dass er das besonders gut kann. Der hat seine Hinterbeine so verändert, dass er das besonders gut kann. Der hier hat seinen Schnabel so verändert, dass er das besonders gut kann. Und der hier hat sein Gehirn so verändert, dass er mit Werkzeug umgehen kann. Und zwar holt er sich kleine Kaktusnadeln und piekt damit durch die Löcher die kleinen Insekten auf. Auch das ist Evolution. Auch das schafft Ähnlichkeit, aber bedingt durch ein ganz anderes Gesetz der Evolution. Diese Evolution nennen wir eine konvergente Evolution. Und zwar sind das nicht verwandte Arten, die aber vor dem gleichen Problem stehen. Das Problem, das diese Arten hier haben, ist, ich will an die Raupe dran. Aber die Raupe will nicht zu mir. Ich muss also unter die Rinde. Also verändere ich meinen Körper oder ich verändere mein Gehirn, so dass ich an diese Raupen dran kann. Und so werde ich ähnlich zu einem Tier, das mit mir eigentlich gar nicht nah verwandt ist, das aber die gleiche Entwicklung durchlaufen hat, um das gleiche Problem zu lösen. Und jetzt kommt die Frage, die mir nachts den Schlaf raubt. Wenn es jetzt so ist, dass zwei Linien von Tieren, die im Grunde nur sehr, sehr entfernt miteinander verwandt sind, vor dem gleichen Denkproblem stehen, okay, das gleiche Denkproblem, entwickeln sie dann ein ähnliches Gehirn, weil sie ja das gleiche Denkproblem lösen wollen? Oder ist es möglich, mit zwei ganz unterschiedlichen Gehirnen den gleichen Denkprozess zu erzeugen? Wenn letzteres der Fall ist, wenn man mit zwei ganz unterschiedlichen Gehirnen den gleichen Denkprozess erzeugen kann, dann würde das heißen, dass es im Gehirn sehr viele Freiheitsgrade gibt, das heißt sehr viele Möglichkeiten gibt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, mit ganz unterschiedlichen Hirnmechanismen, das gleiche Denken zu produzieren. Das ist eine tiefe Frage an die Evolution des Gehirns und an die Evolution des Denkens. Die wollen wir heute zusammen mit Ihnen diskutieren. Aber zuerst haben wir Party. Wir haben Party, weil wir alle Säugetiere sind. Sie sind Säugetiere, ich bin ein Säugetier. Und es ist verdammt gut, ein Säugetier zu sein. Wer von Ihnen möchte gerne ein Frosch sein? Oder ein Fisch? Ist doch großartig, dass wir Säugetiere sind. Und es hat sehr viel Gutes, dass wir Säugetiere sind. Und das werden wir auf dem nächsten Bild kennenlernen. Unser Beginn als Säugetiere war ein bisschen schwierig. Vor ungefähr 280 Millionen Jahren mussten wir uns überall von den Dinosauriern verstecken. Wir sind nachts in die Höhlen gekrochen. Wir sind tagsüber in die Höhlen gekrochen, nur nachts konnten wir raus. Wir waren im Grunde die Verfolgten. Aber als wir mit ein bisschen Hilfe aus dem Universum vor 61 Millionen Jahren durch den Asteroideneinschlag die Dinosaurier losgeworden sind, haben wir den Planeten erobert. Und seitdem wir diesen Planeten erobert haben, gehört dieser Planet uns. Es gibt keine ökologische Nische auf der Erde, in der Lebewesen, die schwerer sind als 4 Gramm, existieren können, in der wir Säugetiere nicht vorkommen. Und egal in welcher ökologischen Nische wir sind am oberen Ende der Futterkette. Wir sind die Jäger und nicht die Gejagten. Und zwar überall, in jeder ökologischen Nische dieses Planeten. Was ist es, das uns Säugetiere so unglaublich erfolgreich macht? Zweifellos ist es der Grund, dass wir so schlau sind. Also ist die Frage, warum sind wir so schlau? Es braucht nicht allzu viel Forschergeist, um herauszubekommen, dass das an unserem Gehirn liegt. Aber was an unserem Gehirn macht uns so schlau? Die Antwort, die wir seit über 100 Jahren hören, die im Grunde ja auch absolut richtig ist, ist die, es liegt an unserem Kortex, das heißt der Hirnrinde. Sie sehen hier an einem Rhesusaffengehirn die Hirnrinde, und das ist praktisch diese gefaltete graue Struktur, die das gesamte Gehirn umgibt. Wissenschaftler sagen dazu Neokortex, und wir wissen, dass dieser Neokortex eine wunderbare sechsschichtige Architektur aufweist. Und das Unglaubliche ist, dass dieser Neokortex bei allen Säugetieren mit ganz wenigen Ausnahmen überall gleich aufgebaut ist, nahezu gleich aufgebaut ist. Und es gibt noch ein weiteres besonderes Merkmal. Egal an welcher Stelle Ihres Gehirns Sie gucken, der Neokortex ist an allen Stellen ebenfalls ungefähr gleich aufgebaut. Das heißt, egal ob Ihr visueller Kortex, Ihr frontaler Kortex, Ihr auditorischer Kortex, Ihr Kortex ist überall sehr ähnlich. Egal ob Sie sich den Kortex eines Igels anschauen, eines Eisbären, eines Hundes oder eines Menschen, der Kortex ist nahezu identisch. Das bedeutet, dass als einmal der Kortex entstanden ist, er offensichtlich so erfolgreich war, dass jedes Individuum, das ein bisschen mehr von diesem Kortex hatte, besser drauf war als einer, der etwas weniger davon hatte. Sodass in kürzester Zeit diese neue Erfindung sich rasend ausgebreitet hat und die Säugetiere so erfolgreich gemacht hat. Der Wissenschaftler, der wie kein anderer mit großem Erfolg zu der Frage beigetragen hat, wie die Evolution des Gehirns und die Evolution des Denkens vorangekommen ist, ist Ludwig Edinger, ein Neuroanatom, der um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Frankfurt gearbeitet hat. Ludwig Edinger ist ein großer Held der Wissenschaft. Er ging von der Idee aus, dass das Denken und die Organisation des Gehirns 1:1 miteinander gekoppelt sind. Verstehe ich das Gehirn, verstehe ich das Denken. Deshalb stellte er sich die Frage, wie die Evolution des Denkens innerhalb der Wirbeltiere zustande gekommen ist. Denn wenn er die Evolution des Gehirns, also wie die Evolution des Gehirns zustande gekommen ist, und wenn er einmal die Evolution des Gehirns verstanden hatte, so seine Überlegung, dann sollte er auch die Evolution des Denkens verstanden haben. Die Theorie, die Ludwig Edinger entwickelt hat, hat uns die ganze Zeit begleitet. Sie ist in unserer Nomenklatur, das heißt dem Begriffsapparat des Gehirns, in unserem Denken, in unseren Lehrbüchern. Sie ist wie alle großen Theorien zwar ausgebreitet in tausenden von wichtigen Details, aber trotzdem kann man sie in einem einzigen Bild in ihrem wesentlichen Gedanken zusammenfassen. Und das ist dieses Bild. Es ist das Bild, das im Grunde eine Art Scala Naturae, das heißt eine Art natürliche Stufenleiter wiedergibt. Ludwig Edinger entdeckte, dass Fische ein Gehirn haben, deren Hirnstamm nahezu identisch ist zu dem des Menschen, aber das Vorderhirn schien zu fehlen. Die Amphibien, die sich danach entwickelt hatten, hatten einen kleinen Teil von dem, was wir die Basalganglien nennen. Die Reptilien, die sich danach entwickelten, hatten einen wesentlich größeren Teil und mehr Komponenten der Basalganglien. Die Vögel, die sich danach entwickelten, hatten einen riesigen Basalganglienkomplex. Säugetiere, die sich danach entwickelten, hatten oberhalb ihrer Basalganglien den Neokortex. Das heißt, die Idee von Ludwig Edinger war, dass sich eine stufenweise Entwicklung dargestellt hat, bei der immer wieder eine neue Hirnkomponente dazukam, ohne dass die alte verloren ging. Und so hat er gesagt, Sie können eine Eidechse oder ein Chamäleon trainieren, so viel Sie wollen. Dieses Chamäleon wird niemals in der Lage sein, das zu können, was ein Vogel kann, weil ihm die entsprechende Hirnstruktur fehlt. Und Sie können einen Vogel trainieren, solange Sie wollen. Niemals wird der Vogel in der Lage sein, das zu leisten, was ein Säugetier kann, einfach weil ihm der Neokortex fehlt. Diese Idee von Ludwig Edinger, die er natürlich nicht nur einfach ausformuliert, sondern mit tausenden von Belegen untermauert hat, war so erfolgreich, dass sie, wie gesagt, seit 100 Jahren unser Denken bestimmt. Ich werde Ihnen zeigen, dass diese Theorie falsch ist. Aber bevor wir diese Theorie als falsch erkennen, sollten wir sie ein kleines bisschen genauer kennenlernen, damit wir auch wissen, warum sie falsch ist. Ich habe Ihnen eine Art Schema eines Säugetiergehirns mitgebracht oder eines Wirbeltiergehirns mitgebracht. Und auf der rechten Seite zeige ich Ihnen das Gehirn eines Säugetiers, zum Beispiel einer Ratte. Diese zwei Komponenten, Pallidum und Striatum, gehören zu den Basalganglien. Ludwig Edingers Idee war, dass das Pallidum mit den Amphibien entstanden ist, das Striatum erst mit den Reptilien, das Striatum bei den Vögeln richtig groß geworden ist und dass dann bei den Säugetieren diese Struktur, dieser Mantel drumherum, das Pallium entstanden ist. Und zwar vor allem das dorsale Pallium. Das dorsale Pallium war geschichtet. Und da es so erfolgreich war, breitete es sich aus. Und es breitete sich so sehr aus, dass es die anderen Komponenten, zum Beispiel der Hippocampus, von dem Sie heute einiges gehört haben, aber auch die anderen Komponenten wie die Amygdala, nach innen gedrückt hat. Und wenn Sie sich zum Beispiel ein Rattengehirn anschauen, dann sehen Sie, dass der Hippocampus, der ja eigentlich aus diesem Teil des Gehirns stammt, tatsächlich nach innen gedrückt worden ist und auch viele andere Teile des Gehirns hier im lateralen Pallium sind nach innen gedrückt worden. Bei uns Menschen ist das so extrem, dass unser riesiger Kortex den Hippocampus quasi einmal quer durchs Gehirn gejagt und verfolgt hat, bis er letztendlich hier zur Ruhe gekommen ist. Und wir bezeichnen ihn heute fälschlicherweise als Teil des lateralen Gehirns. Aber eigentlich stammt er aus dem medialen Gehirn. Das heißt, all das ist die Folge der gewaltigen Expansion des dorsalen Palliums, den wir bei uns Menschen und bei allen Säugetieren Kortex nennen. Der Albtraum von Ludwig Edinger waren die Vögel. Und zwar waren sie sein Albtraum, weil sie so ein großes Gehirn hatten. Nur Säugetiere hatten ein ebenfalls großes Gehirn, aber Vögel hatten keine geschichtete Struktur, also konnten sie keinen Kortex haben. Wie kam es nur, dass sie dann so ein großes Gehirn hatten? Edinger vermutete, dass Folgendes passiert war. Er sagte, da sie keine kortikale Schichtung haben, haben sie kein dorsales Pallium. Stattdessen hat sich bei ihnen das Striatum ausgebreitet. Das heißt, der Teil der Basalganglien, in dem instinktgebundenes Verhalten seiner Meinung nach stattfindet. Daraus folgt, dass Vögel eine Vergrößerung der Basalganglien aufweisen und somit gezwungen sind, ein instinktgebundenes Verhalten an den Tag zu legen, mit einem geringen kognitiven Repertoire. Wir Säugetiere dagegen, mit unserer Vergrößerung des Neokortex, sind nur in geringem Maße genetisch determiniert und haben ein sehr großes kognitives Repertoire. Das ist die Grundidee der Edingerschen Konzeption. Nach Edinger haben andere Wissenschaftler noch weitere Zusammenhänge identifiziert. Schon Edinger war aufgefallen, dass das Gehirn der Säugetiere sehr groß war. Die Wissenschaftler, die danach kamen, haben angefangen, das Ganze quantitativ genauer zu untersuchen. Und daraus entstanden diese doppelt logarithmischen Kurven. Ich möchte Sie einführen in die Logik dieser doppelt logarithmischen Kurven. Hier ist das Hirngewicht dargestellt. Da logarithmische Skala hier gewählt wurde, sehen Sie, dass diese Abstände hier so komisch aussehen auf den ersten Blick. Hier ist das Körpergewicht dargestellt. Wenn Sie jetzt nun ein Tier wählen, zum Beispiel hier diesen Fisch, ich weiß jetzt nicht genau, welche Art das ist, so können Sie einfach abtragen, das ist ein Fisch, der wiegt ungefähr, also der hat ungefähr ein Körpergewicht von, sagen wir mal, 4 bis 5 Gramm und ein Hirngewicht, ein Hirngewicht von 0,8 Gramm, das erscheint mir ein bisschen wenig, ich glaube, das ist Milligramm hier. Also ein sehr kleines Gehirn. Einigen wir uns mal darauf. Sie sehen hier die ganzen Kaltblüter, Reptilien, Amphibien und Fische. Und wir rechnen hier eine Regression, das heißt eine Linie, die die Verteilung dieser Punkte am besten beschreibt. Parallel versetzt dazu finden Sie mit blauen Punkten die Säugetiere. Und nochmal in einem Parallel versetzt dazu finden Sie die Linie der Primaten, zu denen wir auch gehören. Und noch ein Stückchen weiter oben finden Sie den Menschen. Das heißt, Menschen haben pro Kilogramm Körpergewicht ein sehr großes Gehirn. Machen wir mal die Linie auf. Hier ist der Mensch. Wir haben hier einen Menschen von ungefähr 90 Kilogramm. Jetzt weiß ich, was das Problem war. Dieser Fisch wog nicht 5 Gramm, sondern 5 Kilogramm. Das war also ein ordentlicher Fisch, den man also auch als Familie ganz gut auf dem Mittagstisch haben kann. Wobei wir nicht wissen, wie er schmeckt. Hier haben wir also einen Menschen von 90 Kilogramm Körpergewicht und der hat ungefähr 1200 bis 1300 Gramm Hirngewicht. Ich möchte Ihnen jetzt Folgendes machen. Damit Sie sehen, wie groß diese Sprünge nach oben sind, nehmen wir jetzt mal ein Krokodil von 90 Kilogramm Körpergewicht. Das hätte ein Hirngewicht von, sagen wir mal, 40 Gramm und würde mit Sicherheit hier keinen Vortrag halten. Das heißt, diese Regressionssprünge nach oben sind so gewaltig, dass wir in der Evolution wirklich von einer unglaublichen Zunahme des Hirngewichts in der Linie der Säugetiere sprechen müssen. Nun, wir haben bisher kennengelernt, was die Edingersche Konzeption war. Und sie erscheint plausibel und sie erschien uns Menschen, uns Wissenschaftlern auch 100 Jahre lang plausibel. Wir haben uns nach ihr ausgerichtet. Wir haben unsere ganze Forschung nach ihr ausgerichtet. Wir haben sogar die gesamte Nomenklatur, das heißt den Begriffsapparat aller Hirnatlanten nach ihr ausgerichtet. Heute wissen wir, dass sie falsch ist. Aber warum? Wir wissen es, weil wir seit 15 Jahren uns genauer die Vögel anschauen. Die Tiere, die ja keinen Kortex haben. Die Tiere, die genetisch determiniert sein sollen. Die Tiere, die nur instinktgebundenes Verhalten haben sollen. Und genau die Tiere, die, weil sie eben keinen Kortex haben, nicht die gleichen kognitiven Leistungen bringen sollten, wie wir Säugetiere. Dies ist eine ganz wunderbare Darstellung von den Kollegen Emery und Clayton, die sie in Science 2004 publiziert haben, in der sie in der damaligen Sicht, also vor 9 Jahren, alle Verhaltensdaten zu Rabenvögeln zusammengefasst haben und mit den Verhaltensdaten mit Schimpansen verglichen haben. Also sie vergleichen jetzt nicht Rabenvögel mit Ratten, sondern mit Schimpansen. Hey, das sind unsere Neffen. Ja? Schlauer für Kerlchen. Und was die beiden Kollegen zeigen können, ist, dass in allen Bereichen, in kognitiven Bereichen der Vorstellung von dem, was um sie herum passiert, des Überlegens über die kausalen Mechanismen, ihrer kognitiven Flexibilität, sodass sie jeden Augenblick neu einen neuen Plan justieren können, wenn die Umwelt sich verändert, und ihrer Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen. Diese Tiere, die gleichen Leistungen bringen wie Schimpansen. Wir reden also von Tieren, die ein Hirngewicht haben von 7 Gramm und vergleichen es ohne Cortex und vergleichen sie mit Tieren wie Schimpansen, die ein Hirngewicht haben von 420 Gramm mit Cortex. Und sie bringen die gleichen kognitiven Leistungen. Irgendwas stimmt nicht an unseren Theorien. Irgendwie muss es anders funktionieren. Aber wie? Wir wollen zuerst die Verhaltensdaten uns genauer anschauen. Ich möchte Ihnen hierzu ein Beispiel aus dem Labor hier in Bochum bringen. Vor vielen Jahren habe ich mit meinen Wissenschaftlern, mit meinen Kollegen im Labor zusammen, haben wir uns für die Objektpermanenz interessiert. Die Objektpermanenz ist die Fähigkeit zu wissen, dass ein Objekt nicht verschwindet, auch wenn es auch wenn wir es nicht mehr sehen. Also wenn Sie jemandem 10 Euro leihen und diese Person steckt dann die 10 Euro in die Hosentasche, sind diese 10 Euro nicht weg. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie existieren noch weiter. Sie existieren in der Tasche dieses Menschen weiter. So einfach uns das erscheinen mag, so schwierig ist diese kognitive Leistung für viele Tiere. Und der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat vor vielen Jahren mit Schweizer Kindern Untersuchungen gemacht und eine 6-stufige Entwicklung der Objektpermanenz im kognitiven Repertoire dieser Kinder identifiziert. Und er hat für jede dieser 6 Stufen einen eigenen Test oder eine Batterie von Tests entwickelt. Und mit diesen Stufen lassen sich Kinder untersuchen und man kann feststellen, dass ein Kind noch in der Stufe 3 ist und noch nicht in der Stufe 4 und so weiter. Und diese Kinder machen die typischen Fehler, wenn man sie mit der Stufe 4 Tests konfrontiert, und die typischen Leistungen zeigen sie, wenn man sie mit den Stufe 3 Tests konfrontiert. Das heißt, ein diagnostisches Werkzeug mit ganz vielen kleinen Tests, mit denen sie haargenau sagen können, in welcher Stufe sich welches Kind befindet. Wir haben mit diesem gleichen Test die Entwicklung der Objektpermanenz bei Elstern getestet, die wir hier aus dem Botanischen Garten aus den Nestern fangen durften. Natürlich alles erlaubt und es ging ihnen super gut. Was wir festgestellt haben, war erstens, dass Elstern nicht nur die gleiche Gesamtleistung in der Objektpermanenz entwickeln wie wir Menschen. Sie erreichen die gleiche Maximalleistung wie wir. Was uns fasziniert hat, war erstens, sie erreichen sie schneller als wir. Zweitens, wir konnten exakt die gleichen Tests verwenden, die Jean Piaget entwickelt hat. Das heißt, hätte Piaget statt Schweizer Kinder Elstern verwendet, er hätte das gleiche Buch geschrieben. Das heißt, nicht nur die Gesamtleistung, sondern auch noch die Architektur des Denkens war identisch. Und das mit einem so viel kleineren Gehirn und ohne einen Cortex. Und das fand ich faszinierend. Das heißt, wir reden hier nicht einfach nur von Leistungsvergleichen, wir reden praktisch vom Skelett des Denkens, das nahezu identisch ist. Ich möchte Ihnen jetzt, das ist einfach nur die Zusammenfassung, ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel geben von Kollegen aus Oxford. Sie arbeiten mit neukaledonischen Krähen, die heißen, glaube ich, im Zoologendeutsch Gratschnabelkrähe, und das sind Tiere, die Werkzeuge bauen. Eines dieser Werkzeuge, die sie bauen, ist folgendermaßen. Sie rupfen Ästchen aus von irgendwelchen Büschen, und zwar von einem ganz bestimmten Busch, rupfen dann diese Blätter weg, dann bleibt dieser Stab übrig, den knipsen sie in die richtige Länge, schärfen dann diesen Haken und fliegen dann mit diesem Haken rum und angeln dann damit die Insekten aus den kleinen Löchern raus. Die Kollegen in Oxford haben jetzt nun neukaledonische Krähen gehabt im Labor und sie haben denen Drahthaken gegeben. Und mit diesen Drahthaken mussten die dann immer so aus einem Glas Gondeln, die mit Futter gefüllt waren, herausfischen. Draht ist kein natürliches Material. Diese Tiere haben keine Erfahrung mit Draht. Und vor allen Dingen, sie bekamen aber immer schon vorgeformte, wunderbare Haken. Damit haben sie erfolgreich dieses Futter rausgeholt. Und jetzt wurden die Tiere getestet, indem man ihnen Draht gab, an dem es keinen Haken gab. Das heißt, man gibt ihnen ein Werkzeug, das nicht natürlich ist. und man stellt sie vor das Problem. Schauen Sie, was Betty macht. Betty ist das Tier, das Sie jetzt gerade sehen. Zuerst probiert Betty mit dem geraden Draht die Gondel rauszuholen und das will nicht klappen. Ja, und das ohne Cortex, mit 7 Gramm Gehirn. Das ist alles wunderschön, aber die Kollegen in der Primatologie, die natürlich zunehmend unruhig wurden, wenn je mehr Publikationen dieser Art auf den Markt kamen, weil sie sahen sozusagen die Dominanz des Schimpansen dahin schwinden, sagten, es gibt aber eine Domäne, die kriegen eure Vögel nicht hin, und das ist die Selbsterkennung im Spiegel. Es ist tatsächlich so, dass nur wir Menschen, Orang-Utans und Schimpansen, gesichert sich selbst im Spiegel erkennen können. Mittlerweile wissen wir, dass auch Elefanten das gut können. Es gibt Hinweise für Gorillas und es gibt eine Publikation, dass auch Delfine das können sollen. Letzteres ist sehr umstritten, aber nehmen wir das Ganze mal als garantiert an. Dann sehen wir, dass wir hier Menschenaffen haben, die das können, und Säugetiere mit sehr, sehr großen Gehirnen. Damit kann man als Säugetiermensch zufrieden sein. Kann man sagen, okay, das ist eine ganz besondere kognitive Leistung. Sie sagt etwas darüber, dass ich über mich selbst etwas weiß. Und das können nur Tiere, die entweder Menschenaffen sind, mit denen wir ja eng verwandt sind, wobei wir in die Großgruppe sowieso auch mit reingehören, oder Säugetiere, die ein sehr großes Gehirn haben. Viele, viele andere Tiere wurden ebenfalls untersucht und keiner konnte es, sodass also Kognitionswissenschaftler von einer Art kognitiven Rubikon ausgehen, den die nur ganz, ganz wenige Spezies überwinden können. Wir wollten mit unseren Elstern testen, ob unsere Elstern das auch können. Wir haben einen Test verwendet, der im Grunde eine bessere Variante ist von dem Test, der zum Beispiel bei Schimpansen verwendet wird. Bei Schimpansen machen sie eine Markierung auf die Stirn der Tiere. Und dann wird geguckt, ob das Tier im Spiegel, wenn es da sein eigenes Spiegelbild sieht, nicht versucht, die Markierung von der Stirn des anderen Tieres abzukratzen, den es da im Spiegel sieht, sondern sich an die eigene Stirn packt, um die Markierung abzukratzen. Auf der Stirn der Elstern geht das wegen der Position ihrer Augen nicht so gut. Wir haben eine Markierung im Kehlbereich angebracht und wir hatten 2 Arten von Markierungen, entweder bunte, gelb oder rot, die man auf den schwarzen Federn sofort sieht, oder schwarz, die man auf den schwarzen Federn praktisch nicht sieht. Wir haben die Tiere getestet mit Spiegel und ohne Spiegel und die Idee war, nur dann, wenn sie einen Spiegel haben und nur dann, wenn eine bunte Markierung angebracht ist, sollten die Tiere sich an dieser Stelle kratzen. Und das sehen wir auch nur in der Spiegelbedingung und nur dann, wenn wir eine bunte Markierung angebracht hatten, taten diese Tiere das auch. Und ich habe Ihnen ein Video mitgebracht, in dem wir das an Gerti sehen können. Gerti ist ein ganz stolzer Elster, wunderschönes Tier, aber er hatte gerade zu dem Zeitpunkt die Mauser, sieht so ein bisschen zerrupft aus, aber es geht ihr wesentlich besser, also die Mauser dauert ja nur ein paar Wochen. Jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz sagen, ich starte jetzt gleich das Video, achten Sie bitte darauf, dass Elstern, wie alle Vögel, ja keine Augen haben, die nach vorne schauen, wie bei uns, sondern die so ein bisschen zur Seite gedreht sind. Das heißt, Gerti guckt erst seitlich, das ist die natürliche Guckposition, in den Spiegel, versucht sich dann die Markierung zu entfernen mit allen möglichen Methoden. Dann rutscht die Markierung nach einer Weile ein bisschen zur Seite. Gerti guckt immer wieder in den Spiegel, um zu schauen, wo die Markierung ist, bis sie sie dann endgültig abgestreift hat. Guckt noch einmal in den Spiegel und erst dann ist das Leben wieder schön. Sie sehen die Markierung. Jetzt ist alles wieder gut. Jetzt haben wir ein Problem. Seit über 280 Millionen Jahren haben Säugetiere und Vögel eine getrennte Evolution. In dieser Zeit hat sich ihr Gehirn in radikal verschiedene Richtungen entwickelt. Vögel haben keinen Kortex entwickelt, Vögel haben ein wesentlich kleineres Gehirn. Aber wir finden keinen Datensatz, und ich kann das nur noch einmal unterstreichen, wir finden keinen Datensatz, bei dem Säugetiere mit Ausnahme des Menschen Vögeln überlegen sind. Es gibt keinen Datensatz. In allen kognitiven Domänen finden wir bei Vögeln und Säugetieren die gleichen kognitiven Leistungen. Und das mit radikal verschiedenen Gehirnen. Sie sehen hier jetzt natürlich entsprechend vergrößert ein Taubengehirn und ein Rhesusaffengehirn. Und Sie sehen, während beim Rhesusaffengehirn wir hier den Kortex haben, finden wir nichts Entsprechendes bei Vögeln. Eine vollkommen andere Hirnorganisation. Wie können so radikal verschiedene Gehirne das gleiche Verhalten erzeugen? Vor 11 Jahren haben wir uns Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammengefunden an der Duke University, um diese Frage zu diskutieren. Wir haben gesagt, wir verlassen diesen Ort nicht, bis wir eine neue Theorie haben. 100 Jahre nach Ludwig Edinger. Und ich kann Ihnen sagen, es war der aufregendste Workshop meines Lebens. Ich habe im Grunde in dieser Zeit praktisch nicht geschlafen. Keiner von uns hat geschlafen oder kaum geschlafen. Wir haben Tag und Nacht diskutiert. Wir haben die Daten von 100 Jahren aufgearbeitet. Neurogenetik, Neurophysiologie, Verhaltensdaten, Neurochemie. Wir haben Leute aus der ganzen Welt gehabt, die wir Tag und Nacht anrufen konnten, wenn uns noch irgendeine Expertise fehlte. Wir haben 100 Jahre versucht